Info 3 Abend.
Der Bundesrat zum starken Franken. In diesen Minuten stellen der Volkswirtschaftsminister und die Finanzministerin ihre Strategie den Medien vor. Die Bahnpolizei in Zukunft mit Schusswaffe. Was für die SBB zu gefährlich ist, erlaubt jetzt der Bundesrat. Zurück an die Urne. Der Kanton Bern wiederholt die Autosteuerabstimmung. Das Wetter morgen sonnig und heiß. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Gabriella Schmidlin.
Die Schweizerische Nationalbank SNB hat weitere Massnahmen gegen den starken Franken angekündigt. Sowohl von Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberverbänden wird sie dabei unterstützt. Die Devisenmärkte hingegen zeigen sich bisher unbeeindruckt. Der Franken ist gar wieder etwas stärker geworden. Händler sagten, der Markt habe radikalere Massnahmen der SNB erwartet. Für ein radikaleres Eingreifen machte sich heute nochmals der Schweizerische Gewerkschaftsbund stark. Er verlangte eine fixe Untergrenze für die Wechselkurse. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse würde dies ebenfalls unterstützen. Der Bundesrat hat erneut über die Frankenproblematik beraten. Er informiert in diesen Minuten. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.438 Punkten plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.479 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 14,66 gehandelt, der Dollar zu 79,25 Rappen. Die Bahnpolizei darf künftig Schusswaffen tragen. Der Bundesrat setzt die entsprechende Verordnung auf den 1. Oktober in Kraft. Die Transportpolizistinnen und Polizisten, die ihren Dienst in Uniform verrichten, können mit einer Feuerwaffe ausgerüstet werden, so wie dies in Deutschland, Frankreich und Italien Praxis ist. Die Transportpolizisten im öffentlichen Verkehr müssen in Zukunft die gleiche Ausbildung durchlaufen, wie sie für die Kantonspolizei gilt. Der Verband Öffentlicher Verkehr begrüßt die Verordnung, die SBB zeigt sich zurückhaltend. Die Berner Stimmberechtigten müssen im März im nächsten Jahr noch einmal über die Höhe der Motorfahrzeugsteuern entscheiden. Der Regierungsrat hat angeordnet, dass der Urnengang wiederholt werden muss. Der Grund dafür: das Resultat vom Februar kann nicht mehr überprüft werden, da in insgesamt 30 Gemeinden über 18.000 Stimmzettel fehlen. Eine Nachzählung verlangt hatte das kantonale Verwaltungsgericht, weil das Resultat äußerst knapp ausgefallen war. Bei der Abstimmung war beschlossen worden, die Motorfahrzeugsteuer um ein Drittel zu senken. In der Schweiz wird vorerst nicht über die Aufhebung der geltenden Rauchverbote abgestimmt. Die Interessengemeinschaft Freie Schweizer Wirte hat für ihre Volksinitiative für ein liberaleres Rauchergesetz nicht genügend Unterschriften zusammenbekommen. Die Gruppe wollte mit der Initiative alle gesetzlichen Rauchverbote in der Schweiz aufheben. In der Gruppierung sind Wirte, Privatpersonen und Vereine zusammengeschlossen. Sie kritisieren, dass der Schweizer Wirteverband GastroSwiss ihr Anliegen nicht unterstützt habe. Die Solothurner Papierfabrik Balstal will 56 Arbeiter entlassen, das ist die Hälfte der Belegschaft. Die verbleibenden Angestellten sollen für ein halbes Jahr 10% weniger Lohn erhalten. Die Firma begründet die Entlassung der Arbeiter vor allem mit dem starken Franken. Sie exportiere 95% ihrer Produkte in den Euroraum und habe durch den starken Franken große Verluste erlitten. Wann die ersten Kündigungen ausgesprochen werden, ist noch nicht klar. Der ehemalige und letzte Sowjetpräsident Michail Gorbatschow zeigt sich besorgt über den Zustand Russlands. Russland lebe in weiten Teilen noch immer in einem System wie zu Zeiten von Diktator Stalin, sagte Gorbatschow gegenüber Medien. Verantwortlich für die Misere macht der Friedensnobelpreisträger Regierungschef Wladimir Putin und dessen Partei Geeintes Russland. Der 80-Jährige sprach zum Jahrestag eines Putsches von Altkommunisten am 19. August vor 20 Jahren. Der Putsch misslang und später brach die Sowjetunion auseinander.
Info 3 Abend. Die Themen.
Mit der Schusswaffe vor Schwarzfahrern oder renitenten Zugspassagieren. Wir fragen, wird Zugfahren so sicherer? Und verlegte verlorene Abstimmungszettel, warum der Kanton Bern eine Abstimmung wiederholen muss. Dies und mehr nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter, es bleibt meist sonnig, morgen Nachmittag steigen in den Alpen Quellwolken auf und es kann lokal Gewitter geben. Es wird heiß, bei 28 bis 32 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr. Weiterhin 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. In der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Muri und Bern-Ostring. Stau nach einem Unfall. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern Richtung St. Gallen, zwischen dem Limmatthaler Kreuz und Zürich-Affoltern. Und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Dann auf der Hauptstraße zwischen Hirzel und Zielbruck. In der Zentralschweiz auf der A4A zwischen Baar und der Verzweigung Blägi. Und in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland. Zwischen dem Schweizer Hallentunnel und der Verzweigung Hagnau. Sowie auf der Hauptstraße zwischen dem Eckfluttunnel und Zwingen.
Info 3 Abend.
In Zukunft tragen Bahnpolizisten eine Schusswaffe. Dieser Entscheid des Bundesrates beendet einen langen Streit im Parlament. Bei den Polizisten kommt er gut an. Die SBB reagiert abwartend. Was das für die Sicherheit oder Gefährdung der Passagiere bedeutet, dem ging Raphael von Matt nach.
Sollen bewaffnete oder unbewaffnete Bahnpolizisten in den Zügen patrouillieren? Das war im Parlament im letzten Jahr ein heißes Eisen. Die Debatte war hitzig. Die Meinungen gegensätzlich.
In den engen Bahnwaggons können Waffen so oder so nicht eingesetzt werden.
Ein unbewaffneter Polizist gleich kein Polizist.
Im letzten Jahr übertrug das Parlament den Entscheid dem Bundesrat. Nun hat sich dieser also für eine Bewaffnung entschieden. Die Polizisten und das Bahnpersonal begrüßen den Entscheid, wie die Gewerkschaft der Polizeibeamten und die Verkehrsgewerkschaft auf Anfrage sagen. Heinz Buttauer, der Präsident des Polizeibeamtenverbandes, betont, gerade in den Bahnhöfen seien Polizisten immer häufiger mit bewaffneten Verbrechen konfrontiert.
Wenn irgendwas passiert, müssen sie auch entsprechend reagieren können. Und dann ist es sicher wichtig, dass auch dann die Transportpolizei entsprechend ausgerüstet ist.
Gegen die Bewaffnung der Bahnpolizei waren die Bahngesellschaften SBB und BLS. Der Einsatz von Schusswaffen im öffentlichen Verkehr sei zu gefährlich. Heinz Buttauer vom Polizeibeamtenverband teilt diese Skepsis. Die Schusswaffen dürften nicht in den Zügen zum Einsatz kommen.
Es ist eng, es hat unter Umständen viele Leute und da ist natürlich ein Schusswaffeneinsatz undenkbar. Für das hat ja die Transportpolizei andere adäquate Einsatzmittel.
Tränengas, Pfefferspray oder Schlagstöcke seien hier besser. Mit dem Entscheid des Bundesrates darf die SBB ihre Bahnpolizisten nun mit Schusswaffen ausrüsten, sie muss aber nicht. Laut SBB-Sprecher Reto Kormann ist dieser Entscheid noch nicht gefallen.
Das ist noch offen. Also unsere Konzernleitung wird sich nochmals mit dieser nicht ganz einfachen Frage auseinandersetzen und voraussichtlich im Laufe des Herbstes einen Entscheid fällen.
Früher hatte die SBB eine klar ablehnende Haltung zur Bewaffnung der Bahnpolizei. Nun ist ihre Haltung nicht mehr so eindeutig. Die Bahn verweist darauf, dass die Gewaltbereitschaft in den Zügen zugenommen habe.
Die Hemmschwelle, Gewalt einzusetzen, ist gesunken und von daher versprechen wir uns natürlich, gesetzten Fall, man rüstet das Personal mit einer Waffe aus, versprechen wir uns schon eine gewisse präventive Wirkung.
Es kann also durchaus sein, dass die SBB umdenkt und ihre Bahnpolizisten mit Schusswaffen ausrüstet. Der Entscheid fällt in diesem Herbst. Bis dann die ersten Bahnpolizisten mit Waffen in den Zügen patrouillieren könnten, würde es aber auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr dauern.
Info 3 Abend.
Bernerinnen und Berner sollen über die Höhe der Motorfahrzeugsteuer noch einmal abstimmen. Das will die Kantonsregierung, nachdem die Nachzählung des knappen Resultats vom Februar wegen verlorener Stimmzettel unmöglich geworden ist. Toni Koller.
Wäre das Ergebnis vom Februar gültig, würden die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Bern um 100 Millionen Franken pro Jahr gesenkt. Ein erheblicher Betrag. Die Stimmenmehrheit jedoch war hauchdünn. Mit 363 Stimmendifferenz lag sie im Promillebereich. Deshalb ging das bernische Verwaltungsgericht auf eine Beschwerde ein und verfügte, die Stimmzettel seien noch einmal zu zählen. Doch nun stellte sich heraus, dass 30 Gemeinden das Stimmmaterial bereits entsorgt hatten. In vorschriftswidriger Weise über 18.000 Stimmzettel stehen für eine Nachzählung nicht mehr bereit. Was nun? Darüber brütete die Kantonsregierung an ihrer heutigen Sitzung und erwog auch anderes als die Abstimmungswiederholung. Regierungspräsident Bernhard Pulver.
Man hätte zum Beispiel nur dort nachzählen können, wo die Stimmzettel noch vorhanden sind. In diesem Fall könnte man in jenen Gemeinden, die über keine Stimmzettel mehr verfügen, entweder auf die Ergebnisse der ersten Abstimmung abstellen oder in diesen Gemeinden eine neue Abstimmung durchführen.
All das aber, so die Berner Regierung, hätte den verfassungsmäßigen Anforderungen an eine Abstimmung nicht genügt. Schließlich gelte es, den Volkswillen unverfälscht und zuverlässig zu ermitteln. Deshalb:
Der Regierungsrat hat entschieden, dass die Abstimmung über die Motorfahrzeugsteuer wiederholt werden muss.
Im März des nächsten Jahres sollte das geschehen. Sollte, denn nicht einverstanden mit einer neuerlichen Volksbefragung ist die SVP mit ihrem kantonalen Präsidenten Rudolf Joder.
Die SVP des Kantons Bern wird sich mit Beschwerde auf dem rechtlichen Weg gegen diesen Entscheid zur Wehr setzen, vermutlich auch politisch. Wir sind klar der Meinung, dass demokratisch gefällte Volksentscheide akzeptiert werden müssen, auch wenn das Resultat knapp ist. Wir haben bei dieser Abstimmung im Februar keine Anzeichen gehabt, dass Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind.
Unregelmäßigkeiten nicht, aber eben ein so knappes Resultat, dass das Verwaltungsgericht eine Nachzählung forderte. Nun wird sich zeigen müssen, was das Bundesgericht von der Wiederholung des Urnengangs hält.
Info 3 Abend.
Wer hat den früheren libanesischen Premier Rafik Hariri ermordet? Das Sondertribunal in Den Haag veröffentlicht jetzt die Anklageschrift. 4 Männer, die der schiitischen Hisbollah angehören, werden des Mordes angeklagt. Angesichts der Entwicklung in Syrien kann eine Anklage gegen Hisbollah-Mitglieder im jetzigen Moment unabsehbare Folgen haben. Irin Meyer berichtet.
Mustafa Badreddin, Salim Ayash, Hussein Onesi und Assad Sabra. Diese Männer klagt das internationale Tribunal im Mordfall Rafik Hariri an. Die Namen waren bereits vor Wochen durchgesickert, auch dass sie mit der schiitischen Hisbollah in Verbindung stehen. Die offizielle und heute veröffentlichte Anklageschrift geht aber einen Schritt weiter, sagt Rami Khoury, Publizist des Daily Stars in Beirut.
It mentions specifically that two of the people indicted are related or in-laws of Ahmed Mughniyeh.
Es wird ausdrücklich gesagt, zwei der Angeklagten seien verwandt oder verschwägert mit Ahmed Mughniyeh, dem ermordeten Sicherheitschef der Hisbollah, sagt Khoury. Und weiter in der Anklageschrift, diese beiden seien fähig gewesen, das Attentat gegen Hariri auszuführen, dank ihrer Erfahrung, ihres Trainings und ihrer Mitgliedschaft bei der Hisbollah.
So there's this indirect association now.
Damit ziele die Anklage über die 4 Angeklagten hinaus direkt auf die Hisbollah, auf die schiitische Organisation, sagt Khoury, und das könne weitreichende Folgen haben. Es war lange Zeit die Rede davon, das Tribunal werde, wie es hieß, Individuen anklagen, die nur am Rand mit der Hisbollah zu tun hätten. Was die Beweise der 47 Seiten dicken Anklageschrift wert sind, ist für Laien unmöglich zu beurteilen. Der überwältigende Teil der Anklage beschreibt ein weit verzweigtes Telefonnetz, das die Angeklagten miteinander verbunden habe und das bei der Planung und Ausführung des Attentats eine zentrale Rolle gespielt habe. Das seien nur Indizien, sagen Kritiker. Seit der erste UNO-Ermittler Detlef Melis in seinen Berichten Ähnliches vorgelegt hat, wird dies im Libanon sehr kontrovers diskutiert. Auch die Frage der möglichen Manipulation dieser Telefonindizien müsse beantwortet werden, sagt Omar Nashabe, Journalist bei der Hisbollah-nahen Zeitung Al-Akhbar.
Many agents, suspected agents working for the Israeli intelligence.
Nashabe nimmt Bezug auf die israelischen Spione, die im Libanon in den vergangenen Monaten aufflogen und die an höchsten Stellen in der libanesischen Telekommunikation und in den Mobilfunkgesellschaften saßen. Im Libanon wartet man gespannt auf die Reaktion von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Er anerkennt das Tribunal nicht und er versuchte es, wie er sagte, durch Gegenbeweise zu diskreditieren. Die Hisbollah kämpft um ihre Reputation hier in der Region und um mehr. Das syrische Regime, Unterstützer und Förderer der schiitischen Organisation, bewegt sich dem Abgrund zu, ist mit seinem eigenen Überleben beschäftigt. Mehr noch, die syrische Repression unterminiert Hassan Nasrallahs Glaubwürdigkeit. Er schweigt zu ihr, während er Demokratiebewegungen in Bahrain oder Libyen laut unterstützt. Und nicht Assad und seine Entourage, wie zu Beginn oft vermutet, sitzt nun auf der Anklagebank des Tribunals, sondern Mitglieder der Hisbollah. Das Machtgefüge im aufgewühlten Nahen Osten verschiebt sich. Immer mehr Verbündete wenden sich vom syrischen Regime ab und indirekt so auch von der Hisbollah.
Das ist Info 3 am Abend. Verpasst gibt es bei uns nichts. Alle Berichte gibt's jederzeit auf www.drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Ivana Pribakovic.